Quarantimes, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Ich bin Trailer Sparks, ihr hört das freie Senderkombinat und es ist Freitag, der 13. Also mit Pech hat das heute wenig zu tun, aber wir sprechen über Politik. Und heute ist auch 500 Jahre Fall von Mexiko, heißt der Tag, auf den Zapatist Aas ihren Besuch quasi nach Europa hin auch mainly verlegt haben, also der quasi damit im Zusammenhang steht. Und bevor wir in das längere Gespräch über Politik einsteigen, lese ich einen Text vor von der Gruppe Basta mit dem Titel Sie haben uns nicht erobert. Erstmal, dass der Text der EZLN, der auf diesem Plakat draufsteht, in Bewerbung der heutigen Demo in Madrid. Sie haben uns nicht erobert. EZLN in Madrid, August 2021. Slumil Kayekcemkop. Ich versuche diesen neuen Namen immer noch auszusprechen. Und ich übe. 500 Jahre Fall von Mexiko, Tenochtitlan. 13. August 1521 bis 2021. Wir befinden uns weiter im Widerstand und in der Rebellion. Wir werden mit dem spanischen Volk sprechen. Nicht, um zu drohen, Vorwürfe zu machen, zu beleidigen oder zu fordern. Nicht, um zu verlangen, dass sie uns um Vergebung bitten. Nicht, um ihnen zu dienen, noch uns zu bedienen. Wir Zapatistas wollen nicht in diese Vergangenheit zurückkehren. Wir werden nicht das Echo sein für die Heuchler, die auf unserem Blut reiten und so verbergen, dass sie selbst blutbefleckte Hände haben. EZLN. Hashtag No nos conquistaron. Am 13. August 2021 findet in Madrid eine Demonstration statt. Bei dieser Demonstration werden 7 Zapatistas anwesend sein. Die Zapatistas sind eine vor allem indigene Autonomiebewegung im Süden Mexikos, die sich nach dem mexikanischen Revolutionsgeneral Emiliano Zapata benannt haben. Sie werden auf den Tag genau 500 Jahre nach dem blutigen Massaker in Tenochtitlan, bei dem spanische Kolonialisten unter Hernán Cortés über 80.000 AztekInnen ermordeten, der spanischen Krone und den europäischen Herrschenden mitteilen, ihr habt uns nicht erobert. Seit 500 Jahren leisten wir Widerstand gegen euren Kolonialismus und wir werden dies auch weiterhin tun. In einer Zeit, in der begonnen wurde, Kolonialdenkmäler zu stürzen, ist dies wohl der stärkste Ausdruck einer von Neokolonialismus betroffenen Bewegung, ihre Fesseln abzustreifen und sich selbst zu ermächtigen. In diesem Moment liegt so viel Würde, die kein Gold oder Geld der Welt je kaufen könnte. Die Zapatistas lehnen aber nicht nur die Naturzerstörung und Ausbeutung des Kolonialismus und Kapitalismus ab. Sie wenden sich auch gegen rassistische Ausgrenzung und patriarchale Unterdrückung. Das zeigt allein schon die Zusammensetzung der 7-köpfigen maritimen Delegation. Anfang Mai wurden 4 Frauen, eine nicht-binäre Person, Unua Otroa, sowie 2 Männer auf der Isla de Mujeres von einer indigenen Organisation, der mexikanischen Indigena Congress, CNI, verabschiedet. Die Delegation 421 segelte rund 7 Wochen auf der umgekehrten Route des Kolonialismus nach Spanien. Am 22. Juni legten sie in Vigo an, genau dort, wo über 500 Jahre zuvor das erste Schiff von Christoph Kolumbus erstem Raubzug aus der neuen Welt zurückkehrte. Ein Banner an dem Schiff, das die Zapatistas La Montaña nennen, fordert Despertad, aufgewacht. Als das Schiff anlegte, betrat die nicht-binäre Person namens Marie-José als erster Zapatista europäisches Festland. Marie-José hielt eine kurze Rede und taufte dieses Land Slumil Kayekcemkop oder Tierra Insumisa, widerständiges Land. Gott, Leute, ist so schön, ich muss schon fast wieder heulen. Mehr Symbolik geht nicht. Die Zapatistas machen uns deutlich, dass wir selbst die Geschichte schreiben. Das, was wir in den Geschichtsbüchern vorfinden, ist nur die Version der herrschenden und vermeintlichen Sieger. Die Indigenas sind nie besiegt worden. Sie leisten seit 500 Jahren Widerstand Und nun haben sich welche von ihnen nach Europa aufgemacht, um sich in Erinnerung zu rufen. Sie wollen uns hier wachrütteln. Und dies tun sie, indem sie die Bewegungen von unten und links in Europa aufsuchen, nachdem diese ihnen ihre Einladung aussprachen. Sie wollen uns kennenlernen und zuhören und haben damit schon angefangen. Es gab bereits Treffen in mehreren Städten Spaniens, in Frankreich zum Beispiel mit den Sans-Papiers und mit Flinter-Personen aus ganz Europa. Vielleicht schaffen sie es ja, unseren Bewegungen, Kollektiven, Initiativen, Gruppen und Organisationen, uns allen neues Leben einzuhauchen auf ihre Reise für das Leben. Vielleicht versetzen sie uns ja in die Lage, wie sie das Gemeinsame finden zu wollen und nicht das Trennende nach vorne zu stellen. Denn nur vereint sind wir nicht zu besiegen. Hashtag La Gira Zapatistas war. Leider wartet noch immer ein Großteil der indigenen Delegation, die aeronautische Delegation, bestehend aus 160 Zapatistas, 10 Delegierten des CNI und 3 Delegierten einer weiteren indigenen Organisation, auf ihre Einreise nach Europa. Angeblich ist diese aufgrund der Pandemie rechtlich nicht möglich. Die Begründungen sind unterschiedlich. Mal ist es der in der EU nicht zugelassene Impfstoff, dann wieder der nicht vorhandene Grund, die Delegation vorzugsweise einreisen zu lassen. Doch wir sagen, die Gira Zapatista Reise für das Leben ist systemrelevant. Naja. Okay, ich finde das jetzt nicht, hallo, seit Kommen von Trailer Sparks, ich finde das ein bisschen lame, mit dieser Systemrelevanz zu argumentieren, aber egal. Und dann sagen sie, für unser System des Widerstandes, des anderen Europas, des Europas von unten und links. Naja, aber dann ist es ja auch noch offensichtlicher, dass, wenn wir das so benennen, dass dann die EU kein Interesse hat, diese Leute einreisen zu lassen. Auch wartet noch ein Teil der Delegation auf ihre Pässe. Teilweise wird gesagt, sie hätten zu dunkle Haut, Klammer auf sick, Ausrufezeichen, und könnten daher keine mexikanischen StaatsbürgerInnen sein. Wow. So fucking racist. Aber rund 120 Delegierte sitzen praktisch auf ihren Koffern und könnten sofort los. Hashtag Pasaportas para el Compas. Paso libre Zapatistas. Liebe Compañeros Zapatistas, wir erwarten euch hier. Also am 13. August ist dieser Tag des Widerstandes. Und ich finde das wirklich nicht nur symbolisch wunderschön, sondern auch das, was dadurch gerade passiert. Ich habe das Gefühl, auch dadurch, dass ich diese Botschaft höre und aufnehme, verändert es was in mir und mit mir. Es gibt mir Hoffnung. Wow. Also genau. Gleichzeitig bin ich natürlich Anarchist saying, abandon all hope. Aber es geht nicht um diese Form von Hoffnung, sondern es geht um dieses inspirierende Gefühl, dass andere Menschen da sind und was tun aufgrund ihrer Haltung und aufgrund ihrer gesellschaftlichen Positionierung. Und das ist irgendwie mega nice. Ja, und dann noch der Aufruf zu den 15. August. Liebe Compas in Europa, mach gerne sonntags um 19 Uhr beim Hashtag Twitter zu Zapatista auf Twitter mit oder in anderen Social Media und nutz gerne eben diese Hashtags. La Gira Zapatista va, no nos conquistaron und Tierra Insumisa. Also Tierra Insumisa, der neue Name für dieses Kontinentendings, auf dem wir leben. Heute also das Thema Politik. Und es ist auch ein bisschen bezeichnend, ich wollte eigentlich die Sendung zum Thema Politik mit was anderem anfangen oder den Schwerpunkt woanders hinlegen, aber habe mich entschieden, den Schwerpunkt quasi aufzuteilen in inspirierende und mich beschäftigende Sachen und in diese eigene Auseinandersetzung, damit auch nochmal klarer wird, woher ich komme und warum meine Argumentation diese ist, die sie ist. Because right now, all you have is time, time, time. Yeah, but someday that time will run out. That's the only thing you can be absolutely certain about. Quarren Times, die Nachtschau. Emanzipatorisches und Widerständiges in Zeiten der Krone. Und mein Computer brummt lauter als meine Stimme. Ich bin Trailer Sparks. Ihr hört das freie Senderkombinat. Nach all dieser Zeit, in der ich diese Sendung schon mache, über ein Jahr, fast schon eineinhalb, habe ich richtig Lust, über Politik zu sprechen. Und was Politik bedeuten kann. Verschiedene Verständnisse davon, was das Politische ist und wie sie aufeinanderprallen und wie sie gerade in meinem Leben im letzten Jahr sehr doll aufeinandergeprallt sind. Dazu werde ich 2, 3 literarische Texte lesen, die ich im letzten Jahr verfasst habe und die sich zum Teil auch ein bisschen widersprechen, aber Widersprüche aushalten ist ja nur das Mindeste. Der erste Text stammt vom Oktober 2019. Und ich würde nicht mehr komplett mit diesem Text einverstanden gehen, gerade auch, weil ich mit Leuten, die mich dazu inspiriert haben, noch einmal mehr Gespräche dazu geführt hatte. Aber es ist ein Anfang, ein harter Anfang. Und ich glaube, auch ich bin im letzten Dreivierteljahr ein bisschen weniger hart geworden. Videocall. Wir besprechen den Text für eine neue anarchistische Synthese. Du sagst, jetzt weiß ich, was mich an dem Text so stört. Es ist falsch, in Zeiten wie diesen ein Manifest zu schreiben. Ich frage, wie kommst du darauf, dass der Text ein Manifest ist? Du sagst, das komme daher, dass er sich nicht auf die Praxis beziehe und vor allem von einer einzunehmenden Haltung spreche. Diesen Punkt sehe ich ein, will dir gerade zustimmen und ergänzen, aber ein Manifest ist es deswegen noch lange nicht, sondern ein theoretischer Text über die Möglichkeit zur Selbstorganisation. Noch im Satz unterbrichst du mich. Aber eigentlich mag ich ja theoretische Texte. Daran liegt es nicht, sondern am Text selber. Es ist falsch, jetzt einen Text zur Selbstorganisation zu veröffentlichen. Und mit diesen Punkten, was alles sein könnte, diesen utopischen. Ich sage, schau, genau darum geht es auch in dem Text. Diversity of Tactics. Du musst ja diesen Text nicht schreiben, aber du kannst deswegen doch nicht sagen, er sei falsch. Doch, sagst du, es ist falsch. Das ist autoritär, sage ich. Du kannst nicht für andere bestimmen, was sie zu schreiben haben und was nicht. Das ist nicht autoritär, sagst du. Es ist falsch, diesen Text zu schreiben in Zeiten wie diesen. Da fehlt eine Analyse der Zeit, in der wir uns befinden. Ich brodle und seufze innerlich, frage ganz ruhig, was wäre denn richtig? Na, wir haben ein Nazi-Problem, sagst du, und dagegen gilt es anzugehen. Wie willst du gegen Nazis angehen, wenn du dich nicht selber organisierst, frage ich. Und wie aus der Pistole geschossen, antwortest du, wie willst du dich selber organisieren, wenn die Nazis kommen? Da hat jemand aufgepasst in der Rhetorikschule. Du führst weiter aus. Die Nazis zerstören gerade alles, was wir haben. Du willst also die parlamentarische Demokratie vor den Nazis verteidigen? Frage ich ganz langsam, um sicherzugehen, dass die Schwere dieser Frage ankommt. Ja, sagst du. Irgendwie hilft mir die Körperlosigkeit des Gesprächs dabei, nicht komplett abzudrehen. Ein Antideutscher will Deutschland verteidigen. Noch dazu ohne Selbstorganisation. Ich versuche, woanders ins Gespräch zu kommen. Das geht doch nicht, sage ich, dass wir aufhören, über unsere Ziele und Ideale zu sprechen und an ihnen zu arbeiten, bloß weil jetzt Nazis da sind. Was macht denn mein Leben dann noch lebenswert? Wo ist denn dann meine revolutionäre Perspektive? Du sagst irgendwas mit Antifaschismus und ich sage, hey, natürlich bin ich auch Antifaschist. Aber darum geht es doch gerade nicht. Ich meine, das sollte aus meiner Sicht ein gesellschaftlicher Mindestkonsens sein, dass wir keinen Faschismus wollen, der jetzt dummerweise bei uns, in Anführungszeichen, gelandet ist, weil die Gesellschaft schon so weit in den Faschismus reingerutscht ist. Deswegen werde ich aber auf keinen Fall aufhören, darüber zu sprechen und zu schreiben, was ich will. Gerade deswegen nicht, geschweige denn dafür zu kämpfen, alle Autorität aufzuhaben, aufzuheben. Du sagst, es ist falsch, sich jetzt mit etwas anderem zu beschäftigen als dem Faschismus und wie wir ihn aufhalten können. Du hast keine ausreichende Analyse der Situation. Ich sage, wutentbrannt und auch nicht mehr im Versuch, meine Emotionen irgendwie zu verstecken. Der gesellschaftliche Diskurs, ja, die Realität ist so weit nach rechts gerutscht, dass ihr den Platz der eigentlichen Sozialdemokraten einnehmt, eben weil ihr euch als links versteht. Ihr findet es total spannend, erfahre ich in einem kurzen Moment des Metagesprächs, dass wir dieses Gespräch führen. Ich empfinde es als absolute Katastrophe, was ich gerade herausfinde. Wir haben also einen gemeinsamen Feind, eine grob gemeinsam geteilte Analyse, werden vom Gros der Gesellschaft in einen ähnlichen, in denselben Topf geworfen, Linksextremismus. Aber wenn es hart auf hart kommt, werdet ihr mir und meinen GefährtInnen in den Rücken fallen. Und zwar aus eurem überlegenen Gefühl heraus, als Einzige die Situation richtig zu analysieren. Entweder, um mit den Sozialdemokraten das Konstrukt, den Status quo zu schützen, der Menschen verfolgt und verknastet, oder um mir den richtigen Weg zu eurer Analyse und eurem Verständnis von Revolution zu zeigen, das nichts mit Selbstorganisation zu tun haben kann. Oder weil ihr mich für einen Faschisten haltet, weil ich von den Reichen spreche und den Mächtigen und denen, die die Gesetze zur Aufstandsbekämpfung erlassen. Alles in allem, weil ich an die Freiheit glaube, von niemandem gesagt zu bekommen, was ich gerade zu tun habe. Nach diesem Metagespräch geht es um Termine und ich lege auf. Zum Glück bin ich nicht alleine und so erzähle ich euch davon, was gerade passiert ist. Euch, die ihr mit mir Räume und Träume teilt. Und wir regen uns zusammen auf und aus diesem Erzählen wird ein Gespräch und aus diesem Gespräch entsteht eine Schlussfolgerung, die ich hier für die geneigte Hörix grob nachzeichnen möchte. Eine Moral der Geschichte quasi. Das ist es also, spüre ich wieder mal am eigenen Leib. Da verläuft also diese eindeutig und furchteinflößende Trennlinie zwischen AnarchistInnen und KommunistInnen. Auch wenn ich das so wenig gerne wahrhaben möchte. Ihr seht es nicht ein. Ihr wollt es nicht sehen, weil ihr so überheblich seid, zu glauben, als Einzige die Situation richtig zu analysieren. Ihr macht aus euch eine Avantgarde. Und noch schlimmer als vor 100 Jahren. Eine Avantgarde ohne Organisation, ohne Schutzkonzept, ohne Solidarität, ohne Praxis und ohne Klassenbewusstsein. Gehässig und abschätzig blickt ihr auf Menschen, die nicht über euer sprachliches, philosophisches oder soziologisches Wissen verfügen. Ihr wollt den Faschismus mit Adorno-Zitaten zurückdrängen und habt dabei komplett aus den Augen verloren, wofür ihr eigentlich kämpft. Ihr seid verbittert und verbissen damit beschäftigt, gegen den Faschismus zu sein, so sehr, dass ihr für Staat und Kapital einsteht. Um es nochmal auszudeutschen. Ja, das war ein Wortwitz. Der Faschismus entspringt einer bestimmten Gesellschaftsform und Herrschaftsordnung. Deswegen sollte Antifaschismus immer bedeuten, die Gesellschaftsform aufzuheben, in welcher Faschismus entstehen kann. In letzter Konsequenz steht die Position, dass es falsch sei, sich jetzt mit irgendetwas als Antifaschismus zu beschäftigen, in konkreter und direkter Feindschaft zu Kommunen, Basisgewerkschaften, feministischer Organisierung, queeren Sexpartys, Waldbesetzungen und direkter Aktion als solcher. Genau durch diese Position ist es dazu gekommen, dass KommunistInnen aller Länder emanzipatorische Kämpfe weltweit auf dem Gewissen haben, seit über einem Jahrhundert. Du hörst meiner Moral zu, nimmst mich in den Arm und flüstert mir ins Ohr. The only good nation is imagination. Your deodorant doesn't work. Was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass genau die Person, mit denen ich dieses Gespräch ungefähr geführt habe, ne, es ist ja dann auch ein künstlerischer Ausdruck dessen, haben im Nachhinein gemeint, natürlich meinen sie mit Antifaschismus auch queere Sexpartys. Deswegen war ich dann nicht mehr so hart, was den Politikbegriff darin anbelangt. Doch dazu bald mehr. Erstmal der nächste Text. Ihr hört immer noch Quarantimes zum Thema Politik. Politik. Oh, hört ihr diese Säge im Hintergrund? Warte, ich mach mal die Tür zu. Es ist Sommer und es wird gebaut. Wir gehen spazieren, den Fluss entlang, und sprechen darüber, wie wir einen transformativen Prozess, an dem wir beide eingewilligt haben, beteiligt zu sein, strukturieren wollen. Nebenbei halten wir Ausschau nach Einstiegsmöglichkeiten in den Strom. Du sagst, und dann in einem nächsten Schritt erst diese Learnings, die in diesen Gruppen entstanden sind, gerade die über Transphobie und Rassismus, in die Community tragen und bearbeiten. Ich stimme zu, statt auf dem Rücken und Körper der Beteiligten. Und erst in einem Jahr oder wahrscheinlich noch mehr dann auf die Struktur treffen lassen. Du bleibst stehen. Früher, sagst du, habe ich mir das mit der Revolution ganz einfach vorgestellt. Ich lache. Ja, ich wusste einfach auch alles besser als die Leute, die schon lange dabei sind. Nicht nur, meinst du, während du dich ausziehst. Es ist auch diese Spannung aus Ansprüchen und Verantwortungsübernahme, die sich verschoben hat. Ich knöpfe mein Hemd schon auf. Du hast einen Fuß schon drin und nicke schwer. Ein bisschen würde ich mir manchmal schon wünschen, dass es mit ein paar Steinen einfach getan wäre, grinse ich und lasse mich wegtreiben im kühlen Nass. Quarantimes, die Nachtschau, heute zum Thema Politik. Ich bin Trailer Sparks, ihr hört das freie Senderkombinat. Ein dritter Text. Protest, Proposal. Und ich denke, ich war Teil von etwas, über das Dokumentarfilme gedreht und Bücher geschrieben wurden und werden. War es ein letztes Aufbäumen? Auf jeden Fall das Ende einer politischen Strategie, der Tod des Protests. Der Protest hat die Demokratie, wie wir sie heute haben, mit aufgebaut. Der Protest ist als erkämpfter Wert in die Demokratie eingegangen. Die Selbstorganisation kann etwas Neues einläuten und als erkämpfter Wert weitergeführt werden. Die Bewegung der Plätze, Occupy Everything, Gezi. Natürlich waren diese Camps als Ausdruck gegenwärtigen Protests eben an Dauer der Selbstorganisation das, was die meiste Gegenwart erfahren hat. Ein Anfang dieser neuen Strategie. Selbstorganisation ist gewaltvoller und radikaler als die Zerstörung von Eigentum, weil sie die solidarische Auflösung des Eigentums real macht. Selbstorganisation ist gewaltvoller und radikaler als Gesetzesbrüche, weil sie eigene Regeln schafft, Regeln, die flexibel sind und von den Menschen getragen werden, die zusammen in der Situation sind. Selbstorganisation ist nicht Protest. Selbstorganisation ist der kritische Umgang mit der kapitalistischen Demokratie, so wie Protest der kritische Umgang mit der Monarchie war. Es geht nicht um freie Meinungsäußerung, sondern um freie Assoziation. Irgendwie habe ich dieses Gefühl, dass ich einen Text schon mal vorgelesen habe, aber da ich jetzt gerade nicht den Kopf habe, alle 56 Sendungen nochmal zu durchforsten, was es dir, lieber Hörix, auffällt, sag Bescheid, nimm Kontakt mit mir auf. Auch so, nimm Kontakt mit mir auf, wenn du dich gerne mit mir und dem Thema Politik oder irgendwas auseinandersetzen möchtest, auf kritische oder erfreuliche Weise. Meine E-Mail-Adresse ist quarantimes@riseup.net. So, jetzt kommen wir quasi zum Haupttextteil der heutigen Sendung, Quarantimes, zum Thema Politik. Den habe ich vor 2 Tagen geschrieben und er ist wie immer glänzend unscharf und emotional und ein bisschen gebrochen. Und ich versuche mich damit einer Situation, einer Auseinandersetzung zu nähern, die mich sehr beschäftigt hat in den letzten Monaten und wo ich quasi eine neue Erkenntnis darin gehabt habe, was auch der Grund für das Thema der heutigen Sendung ist. I always wanted to be a revolutionary. I think from back when I was 6 years old and crying for dying animals, trees, people and waters. I wanted to change everything. However, it took me years, decades, and I'm in my mid-30s now and still don't think I can properly grasp it, to understand what it could mean. One thing I have understood, you don't get to be a revolutionary. You can revolutionize somehow. Es ist eine Handlung, ein Werden und lässt sich also nicht von meinem Sein abtrennen. Und damit meine ich nicht, hey, ich muss nur noch vegane Produkte kaufen und nie mehr fliegen und alles wird gut, sondern vielmehr, dass ich konstant die Art hinterfragen und ändern will, wie ich mit meinem Umfeld interagiere, wie ich zu Menschen und Natur und Wirtschaft und Staat und so vielem mehr in Beziehung trete. Und damit ändere ich auch mich. Das ist diese Arbeit an mir selbst. Nicht eine Arbeit, die auf mich konzentriert ist, um mich spirituell weiterzubringen oder leistungsfähiger zu machen. Im Gegenteil, manchmal sogar ziemlich unleistungsfähig. Eine Arbeit, die mein Umfeld verändert, die Strukturen verändern kann, weil sie mich verändert. Das Private ist politisch, so geht dieser alte Slogan, so 60 Jahre alt etwa. Das Politische ist auch privat, in dem Sinne, dass der Moment, in dem ich mich auf das Politische einlasse, auch mein Privates verändert wird. Vor zwei Texten noch habe ich ja gesagt, dass ich mir von niemandem sagen lassen will, was ich wann zu tun habe oder mit wem. Und darauf würde ich auch weiterhin bestehen. Das heißt aber nicht, dass ich von Kritik ausgenommen bin. Im Gegenteil. Gerade wenn wem auffällt, dass mein Handeln kein Werden mehr beinhaltet, sondern sich bloß an starren existierenden Strukturen orientiert, dass ich in zivilisatorisch angelernte Muster zurückfalle und dass ich anfange, mich selbst und dadurch mein Umfeld zu unterdrücken, Hierarchien aufbaue durch eine Annahme einer sogenannten Normalität, dann wünsche ich mir Kritik, Auseinandersetzung, Gespräch, ein Hinweis in die Richtung der Emanzipation. Ich will verletzlich sein und mich euch so zeigen, fehlerhaft und kompliziert. Und so komme ich also auf eine spezifische Situation zu sprechen. Du wirst als Cis-Boy benannt, in deinem Facebook-Post, im gleichen Atemzug, in dem ich vom selben Post als Anarchist benannt werde. Das verletzt dich. Erstmal verstehe ich diese Verletzung. Das ist eine Ebene, auf die ich mich auch ungern begebe. Eine Ebene, in der Haltungen und soziale Positionierung durcheinandergewirbelt werden und dass dadurch das verschwimmt, was auch mir wichtig ist. Haltung ist nicht gleich Positionierung, ist nicht gleich Identität. Ich will ja anti-identifikatorisch sein und gleichzeitig die Möglichkeit für jenste Identitäten eröffnen, sie zum Spiel werden lassen, indem ich die gesellschaftlichen Strukturen, die mittels Herrschaft in irgendwelche Kategorien pressen, überwinden will. Und dass ich das will, hat vor allem mit meiner Haltung zu tun und nicht vor allem mit meiner Positionierung. Klar überlappt das, aber es sind unterschiedliche Dinge. Ja, ich mache andere Erfahrungen der Unterdrückung als du in meinem Leben. Aber das heißt nicht, dass du nicht auch meine Haltung teilen könntest. Cis-Boys can be queer, Cis-Boys can be anarchists. Das Gespräch entwickelt sich aber in eine andere Richtung weiter, nachdem wir erstmal schweigend, trauernd über diesen Riss zwischen uns einen Falafel essen am Biertisch. Cis-Boy ist eine Beleidigung, sagst du, der du lange stumm warst. Warum? Bist du keiner? Frage ich. Ich meine, sie hätte auch Cis-Männer sagen können, das wäre ein bisschen weniger flapsig gewesen, aber eine Beleidigung? Ja, sagst du, weil alles auf mich drauf projiziert wird, was ich nicht bin. Ich schweige, weil ja und nein. Du bist männlich sozialisiert, das ist nun mal so. Und dein Politikverständnis ist meilenweit von meinem weg, weil wir, wie wir das schon vor längerem festgestellt haben, und wie ich in diesem Moment erst erblicke, dein Politikverständnis ist durchzogen von einem weißen, patriarchalen Verständnis von Politik. Du machst Politik, in deinen eigenen Worten. Du machst Politik in einem gewissen Rahmen. Aus dem ziehst du dich dann zurück in deine Kleinfamilie und deine Lohnarbeit, in die Sphären der Reproduktion und Produktion. Du sagst, ich brauche ja auch eine gewisse Stabilität, um Politik machen zu können. Für wen? Frage ich mich. Für wen machst du das? Was sind das für Werte, die deine Praxis, wie du sie nennst, vom Alltag trennen können, vom Leben, von dir selbst? Ja, sage ich, ich habe eine Kritik an deiner Lebensführung, die eben aus meinem anderen Verständnis von Politik kommt. Und ich kann bei deinem Verständnis von Politik den Begriff Cis-Boy durchaus als eine politische Haltung lesen und verwenden. Nicht, weil ich möchte, dass du unterdrückende Erfahrungen machen musst, um mich zu verstehen, sondern weil du nicht verstehst und irgendwie nicht verstehen willst. Wenn ich dir sage, dass ich gar keine Wahl habe, als mich gegen das Existierende zu stellen, denn sonst vernichtet es mich, dann meine ich damit zwei Dinge. Zum einen, Staat, Kapital, Patriarchat, White Supremacy, Ableism, any kind of normativities by law and by convention, all diese Unterdrückungsmechanismen sind darauf ausgerichtet, Menschen wie mich und Menschen nicht wie mich klein zu halten. Auch dich, weil du nach diesem Teile- und Herrsche-Prinzip einfach oben aufgespült wurdest und so gegen uns ausgespielt wirst. Und dafür kannst du wenig. Du kannst aber dafür kämpfen, mit anderen verbunden zu sein. Das Zweite, was ich damit meine, ist mein Ich, das vor allem Haltung ist. Vision, Traum, Prinzipien, Handeln, Werden. Ich kann in dieser Welt nur werden, indem ich mich auf widerständige Praxen einlasse und sie ausprobieren. Indem ich das Politische als privat sehe, denn das ist es. Jede unserer Gesten ist durchzogen mit Ideologie und Herrschaft. Ich verwende also den Begriff Cis-Boy als politische Haltung, in dem Sinne, dass du ein Politikverständnis hast, das genau das ist. Eine depersonalisierte und unemotionale Politik der vermeintlichen Ratio. Ein Politikverständnis, das uns genau dahin gebracht hat. In die Bredouille, in der wir sind. Dein Politikverständnis ist ziemlich nah an dem dran, was Vater Staat sich von uns wünscht. Es ist doch letzten Endes egal, ob du wählen gehst oder auf eine Demo oder eine Radiosendung machst, solange diese Dinge nicht mit dem Alltag, dem Leben, der Beziehungsweise verbunden sind und dadurch mit anderen Menschen und dir selbst, wird sich nichts organisieren, kannst du dich nicht organisieren. Ja, sage ich also, ich habe eine Kritik an deiner Lebensführung. Du sagst, das ist Stalinismus. Ich verlasse den Chatraum. Strenge führt zu Bitterkeit, denke ich heute früh im Zug, als ich die Situation noch mal im Kopf durchgehe, weil sie mir einfach nicht aus dem Kopf geht, weil ich einfach nicht verstehe, wie du mich nicht verstehen kannst. Und damit meine ich nicht, dass du meine Meinung teilen musst, aber dass du die Kritik verstehst, die ich habe. Ich habe dir gesagt, Angesicht zu Angesicht, dass ich, um mich mit dir organisieren zu können, eine andere Art der gegenseitigen Bezugnahme brauche. Und ich bleibe dabei. Das hier ist keine Kampfansage. Genauso wenig war es mein Weggang. Es ist eine ausgestreckte Hand zur Arbeit an dir selbst. Weg mit ideologisierten und unemotionalen Kritiken an einer Gesellschaft oder Bewegung, die es so homogenisiert sowieso nicht gibt. Hin zum Werden, in einem offenen Gespräch über Bedürfnisse, Ängste, Träume, Wünsche. Ein auf Vertrauen aufbauendes Miteinander. Denn mehr werden wir nie haben können. Die Welt brennt. Und ich will es ändern. Ja, also irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden mit dem Text. Es ist schon noch ein bisschen viel Pathos drin. Und ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht die konkreten Beispiele da drin ein bisschen fehlen oder dass er zu sehr auf so einer Metaebene rumschwebt. Aber ich komme gerade nicht näher da dran. Also für mich war quasi dieser Punkt mit dem unterschiedlichen Politikverständnis nochmal quasi ein anderer Punkt als den ich in dem ersten Text gemacht habe, mit, als ich das ja nur so flapsig als Kommunismus und Anarchismus Unterschiede benannt habe. Ich habe auch das Gefühl, dass eben dieses Politikverständnis gar nicht nur mit der grundsätzlichen Ideologie zu tun hat, obwohl die eine dem einen eher zuspielt und so weiter, sondern eben auch mit einer durch Identität angelernten Verständnis von Politik. Und da kommt das irgendwie zusammen und das gilt es aufzubrechen. Und dann kann ich nur sagen, was ich vor 2 Wochen schon gesagt habe: Verunsichert euch. The sky's falling, baby, drop that ass before it crash. Die Welt brennt, habe ich gerade noch gesagt. Und habe es immer schon gefühlt und gemeint. Die Welt brennt natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Manchmal denke ich, die Welt brennt. Und in mir das Feuer auch. Und heute denke ich, die Welt brennt. Und zwar physisch. Die Erde brennt. Irgendwie ein Unterschied zur Welt. Die Erde brennt uns unter den Fingern weg und nicht nur die Welt brennt mir unter den Fingernägeln. Ich habe versucht, den IPCC zu lesen, also natürlich nicht den ganzen Report, der ist 1300 Seiten lang, den Intergovernmental Panel on Climate Change Report, der ja jedes Jahr rauskommt, sondern diese Zusammenfassung für Policymaker, so eine High Level. Ich habe es erst versucht und dann direkt gelassen und dann mit dir gesprochen und du meintest, Trailer, versuch es nochmal. Es kann dich auch neu radikalisieren. Es kann dich auch in diese Phase hineinbringen, in dieses bewegte Herz, das sich fragt, also, was kann ich tun? Wie kann ich aufstehen? Was heißt mich weigern, weiter mitzumachen, sagst du? Was heißt aufstehen, organisieren? Was es bedeutet, die Rebellion von den Herzen auf die Straße zu tragen, in reale Veränderung, konsequent, ausdauernd, strategisch? Du sagst, ich verstehe den Schmerz, den du dabei hast, das zu lesen, auch ich fühle ihn. Denn jedes Jahr, sagst du, steht das Gleiche in diesem Bericht und doch natürlich ganz viel Neues und weitere Kenntnisse und mehr Informationen, wie linear die Erderwärmung und der Ausstoß von CO2 zusammenhängen. Und jedes Jahr wieder von Neuem, dass alles noch viel schlimmer ist als gedacht und dass all die katastrophalen Bedingungen für Mensch und Tierwelt, für Wesen, viel schneller eintreffen, als wir denken und dachten. Und das ist eine Kernerkenntnis darin. Die Welt brennt. Und ich frage mich, wie kann ich sie entzünden? Wie kann ich die Herzen entfachen und dabei die Feuer ein Stück weit löschen? Das meine ich, wenn ich von Politik spreche.